Herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Stellen Sie sich mal vor, man erzählt Ihnen Ihr ganzes Leben lang, dass die absolute Königsdisziplin Ihres Berufs, also der ultimative Test Ihres Könnens, für Sie strengstens verboten ist.
Nicht nur ein bisschen verpönt, sondern wirklich gesellschaftlich tabuisiert.
Genau, faktisch illegal. Und wenn Sie es dennoch wagen, riskieren Sie Ihren Ruf, Ihre Karriere und eigentlich Ihre ganze Existenz. Genau vor dieser gewaltigen, scheinbar unüberwindbaren Mauer stand eine Frau im Jahr 1613.
Ihr Name war Lavinia Fontana.
Lavinia Fontana. Und anstatt vor dieser Mauer umzukehren, hat sie sie mit Pinsel und Leinwand einfach eingerissen. Willkommen zu einer neuen tiefgreifenden Betrachtung. Es ist großartig, dass Sie alle dabei sind. Wir haben heute nämlich etwas ganz Besonderes vor.
Absolut, das haben wir.
Diese Ausgabe ist nämlich der Startschuss für eine neue kleine Reihe, die uns wirklich am Herzen liegt. Die Inspiration dazu kam uns bei einem Besuch der großartigen Ausstellung Geniale Frauen im Kunstmuseum Basel. Das hat uns so nachhaltig beeindruckt, dass wir beschlossen haben, in den kommenden Ausgaben richten wir unseren Blick ganz exklusiv auf weibliche Künstlerinnen des 16. bis 18. Jahrhunderts.
Eine unglaublich spannende Epoche, gerade für Frauen in der Kunst.
Richtig. Und wir möchten mit Ihnen gemeinsam eine echte Schule des Sehens und Verstehens betreten. Wir werden ein Kunstwerk in all seinen Schichten durchdringen, und zwar völlig ohne es physisch vor Augen zu haben. Wir malen es stattdessen gemeinsam in unserer Fantasie. Egal, ob Sie regelrecht in Museen zu Hause sind oder einfach nur Lust auf eine faszinierende Geschichte haben, wir nehmen Sie mit auf diese Reise. Im Zentrum steht heute besagtes Meisterwerk von Lavinia Fontana, Minerva sich ankleidend.
Bevor wir dieses Bild vor unserem inneren Auge entstehen lassen, brauchen wir vielleicht kurz eine historische Verortung. Was genau war das für eine Welt, in der dieses Bild 1613 aufschlug?
Das ist eine sehr gute Frage. Nehmen Sie uns da doch mal mit.
Gerne. Also, wir befinden uns im Rom des frühen 17. Jahrhunderts. Das war eine Welt, die von tiefen politischen Spannungen geprägt war. Es gab extrem strenge Hierarchien und ein sehr klares, von Männern dominiertes Machtgefüge. Und die Kunstwelt war eigentlich nur ein Spiegelbild davon.
Ein sehr exklusiver Club sozusagen.
Genau. Wenn wir uns heute dieses Gemälde ansehen, blicken wir auf weit mehr als nur auf handwerkliche Perfektion. Wir betrachten einen genialen, ja, fast schon gefährlichen Schachzug. Dieses Bild ist ein stiller, aber gewaltiger Diskurs über Macht, über das Unterwandern von eisernen Regeln.
Es dokumentiert ja wirklich, wie eine Frau ein Terrain eroberte, das von der Gesellschaft für sie eigentlich mit dicken Vorhängeschlössern verriegelt war.
Richtig. Es ist ein Werk, das provoziert, das mit den Erwartungen der damaligen Betrachter spielte und uns selbst heute noch auf eine unheimlich intelligente Art und Weise austrickst.
Das weckt natürlich sofort die Neugier. Lassen Sie uns das mal aufdröseln und direkt in das Bild hineinspringen. Ich lade Sie ein, stellen Sie sich die Szene einen Moment lang vor. Wir sehen Minerva. Und wenn wir an die römische Göttin Minerva denken, haben wir doch sofort dieses klassische, laute Bild im Kopf.
Die strategische Kriegerin, die Göttin der Weisheit.
Genau. Wir erwarten eine strahlende, fast übermenschliche Figur in eiserner Rüstung. Den schweren Helm auf dem Kopf, den blitzenden Speer fest in der Hand, bereit, die nächste Schlacht zu lenken. Aber Lavinia Fontana streicht genau diese kriegerische Erwartung einfach durch.
Sie bricht komplett mit diesem Klischee.
Wir sehen Minerva nämlich nicht auf dem Schlachtfeld. Wir erwischen sie in einem Moment, der fast schon intim, flüchtig und zutiefst privat ist. Wir beobachten sie beim Umkleiden.
Und genau in diesem flirrenden Zwischenzustand liegt der Schlüssel zu der immensen Faszination, die dieses Werk ausübt. Fontana malt nicht das Vorher und nicht das Nachher, sondern exakt den Übergang.
Sie ist buchstäblich zwischen zwei Identitäten, oder?
Ganz genau. Wenn wir uns das Bild im Detail ansehen, die schweren, kalten, metallenen Waffen hat sie gerade erst abgelegt, der Helm und der Schild ruhen unbeachtet auf dem Boden neben ihr und das neue Gewand, ein luxuriöses, schweres Kleid, ist noch nicht ganz über ihre Schultern gezogen. Es ist noch nicht geschlossen.
Das heißt, sie ist in dieser Sekunde weder die unnahbare kriegerische Göttin noch die vollständig zivilisierte höfische Dame.
Richtig. Sie ist entblößt, verletzlich und doch extrem präsent. Das erzeugt beim Betrachter eine geradezu elektrische Spannung. Es wirkt wirklich so, als hätte jemand in einer kühlen, statischen Marmorstatue für einen kurzen Moment den Schalter für das echte, pulsierende Leben umgelegt.
Ich habe genau dieses Bild vor Augen. Der Kontrast zwischen diesem warmen, weichen Körper und dem kalten Metall auf dem Boden. Wie hat Fontana das räumlich arrangiert, dass wir uns als Betrachter fast schon dabei ertappen, den Atem anzuhalten?
Sie nutzt eine sehr monumentale Komposition. Minerva füllt den absoluten Vordergrund des Bildes fast vollständig aus. Sie dominiert den Raum komplett. Ihr Körper ist dabei extrem geschickt und spannungsvoll platziert. Wir sehen eine leichte, sehr elegante Drehung ihres Oberkörpers.
Das Gewicht ruht entspannt auf einem Bein, während das andere leicht entlastet ist, richtig?
Exakt. Es ist eine klassische Pose, der Kontrapost, der Dynamik in den ruhenden Körper bringt. Und dann ist da die Bewegung ihrer Hände, die den fließenden Stoff des Kleides raffen.
Und dieser Stoff fungiert gleichzeitig als Schamgrenze.
Ja, eine Schamgrenze, die intime Einblicke verwehrt, aber gleichzeitig ein absoluter Blickmagnet ist. Fontana lenkt unsere Augen mit der Präzision einer Regisseurin exakt dorthin, wo sie sie haben will. Jeder Schatten, jede Falte, jede Neigung ihres Kopfes ist viel zu klug und präzise komponiert, um Zufall zu sein.
Das ist wirklich Regie auf der Leinwand. Und hinter dieser so präsenten Figur öffnet sich ja noch ein faszinierender Raum. Während Minerva im Vordergrund das Licht auf sich zieht, geht der Blick tief in die Perspektive zurück, fast wie auf einer zweiten Theaterbühne.
Ja, der Hintergrund ist entscheidend für die Atmosphäre.
Man kann in der Ferne architektonische Andeutungen erkennen, die an das antike Rom erinnern. Und um sie herum, im Schattenraum, liegen all ihre klassischen Attribute. Der Speer, ein Ölzweig und natürlich ihre Eule, das Symbol der Weisheit, die fast ein wenig verschwörisch aus dem Dunkeln blickt.
Alles liegt bereit, aber eben im Wartestand.
Genau, aber da muss ich kurz einhaken, denn Sie sprachen vorhin von diesem eisernen Verbot für Frauen. Das fasziniert mich, wenn es damals so absolut tabu war, wie hat sie diese Anatomie, diesen nackten Körper überhaupt so unfassbar realistisch auf die Leinwand bekommen? Frauen durften doch keine Anatomie studieren.
Das ist einer der zentralen Konflikte im Leben weiblicher Künstlerinnen in dieser Epoche. Das Faszinierende hierbei ist, dass das Malen von mythologischen Kompositionen, insbesondere mit Aktdarstellungen, als die höchste Form der Kunst galt. Die Historienmalerei.
Die absolute Königsdisziplin.
Genau. Aber um einen Akt anatomisch korrekt malen zu können, muss man den nackten menschlichen Körper intensiv studieren. Und genau dieses Studium an echten nackten Modellen war Frauen aus Gründen der damaligen Moral strengstens untersagt.
Weil es als unschicklich galt.
Schlimmer noch, es galt als zutiefst skandalös und moralisch verdorben. Wenn eine Frau das tat, riskierte sie ihren Ruf als ehrbare Bürgerin. Das bedeutet, Fontana musste auf Umwege zurückgreifen.
Wie sahen diese Umwege aus?
Sie studierte wahrscheinlich antike Skulpturen, analysierte die Werke ihrer männlichen Kollegen und was sehr wahrscheinlich ist, sie nutzte ihren eigenen Körper im Spiegelbild als Referenz. Dass sie sich überhaupt an ein solches Sujet wagte, war eine gewaltige Grenzüberschreitung. Sie betrat bewusst ein Terrain, auf dem man ihr das Scheitern prophezeite.
Und sie scheitert eben nicht, sondern sie liefert meisterhaft ab. Wobei, wir müssen über das Motiv sprechen. Warum Minerva? Wenn es in der damaligen Kunst um erotisch aufgeladene weibliche Akte in der Mythologie ging, war doch Venus, die Göttin der Liebe und der Schönheit, der absolute Standard.
Das war der Bestseller der Zeit, ja?
Das war das, was die wohlhabenden Herren sehen wollten. Warum wählt eine Malerin, die ohnehin schon ein gigantisches Risiko eingeht, ausgerechnet Minerva?
Das Faszinierende hierbei ist genau diese strategische Intelligenz. Indem sie nicht Venus, sondern Minerva wählt, also die Göttin der Weisheit, des Intellekts und der Künste, drückt Fontana diesem potenziell anrüchigen und skandalösen Aktgenre ein hochoffizielles akademisches Siegel auf.
Sie legitimiert das Bild quasi intellektuell.
Ruttig. Das ist Philosophie. Das ist der nackte Intellekt.
Wow!
Sie erhebt den weiblichen Akt von der reinen Objektifizierung für den männlichen Blick auf eine höhere geistige Ebene. Sie nutzt den Intellekt der Minerva als Schutzschild für ihre eigene künstlerische Ambition.
Aber halt, lassen Sie uns hier mal kritisch bleiben. Dieses intellektuelle Schutzschild mag ja in der Theorie toll klingen, aber das Bild landete am Ende in der privaten Sammlung von Kardinals Scipione Borghese in Rom.
Ein sehr bekannter Name in der Kunstgeschichte.
Ein unfassbar mächtiger Mann, ein Kirchenfürst, der als berüchtigter Kunstsammler mit einer extremen Schwäche für sinnliche, nackte und mythologische Frauendarstellung galt. Er hatte seine Wände voller Venusgemälde. Ist Fontana da nicht eigentlich doch nur eine clevere Dienstleisterin? Sie gibt dem reichen Kardinal am Ende doch genau das, was er sehen will, viel nackte Haut? Verkauft sie sich da nicht einfach an den Markt?
Das ist ein sehr berechtigter Einwand. Und natürlich war Lavinia Fontana eine professionelle Künstlerin, die vom Verkauf ihrer Werke leben musste. Sie verstand den Markt Roms und sie wusste sehr genau, was Männer wie Borghese begehrten. Aber hier greift ihre Subversion.
Inwiefern?
Ja, sie liefert dem Kardinal ein Gemälde, das optisch und sinnlich mit all den Venusbildern in seiner Sammlung mühelos mithalten kann. Sie bedient seinen Blick. Aber sie weigert sich, sich diesem Blick völlig zu unterwerfen.
Durch die Wahl der Minerva?
Richtig. Durch Minerva baut sie eine intellektuelle Distanz ein. Der Kardinal bekommt seine nackte Haut, aber er wird gleichzeitig gezwungen, der Göttin der Weisheit beim Anlegen der Zivilisation zuzusehen. Er kann sie nicht einfach nur als Objekt der Begierde konsumieren.
Weil ihre abgelegten Waffen und ihre Haltung ihn permanent an ihre Macht erinnern.
Genau. Fontana bedient den Markt, aber sie behält die intellektuelle Oberhand. Sie kultiviert das Skandalöse zu ihren völlig eigenen Bedingungen.
Das ist faszinierend. Sie nutzt also die Spielregeln des Systems, um das System selbst auszutricksen. Das bringt mich zu der Art und Weise, wie sie das technisch umgesetzt hat. Wir haben vorhin die unglaubliche Stofflichkeit angesprochen. Diese weiche Haut gegen das harte Metall. Sie haben erwähnt, wir sind im Jahr 1613. Was genau bedeutet das für jemanden, der nicht jeden Tag dicke Kunstgeschichtsbücher wälzt? In was für einer malerischen Welt bewegen wir uns da?
Wir befinden uns in einer enorm spannenden Übergangsphase. Die Kunstwelt bewegt sich gerade weg vom sogenannten Manierismus.
Das war diese Stilrichtung mit den überlangen Figuren, oder?
Ganz genau. Der Manierismus setzte sehr auf Künstlichkeit, auf fast schon übertrieben in die Länge gezogene, unnatürlich elegante Körper. Alles wirkte ein wenig wie aus einer fremden, kühlen Traumwelt. Und gleichzeitig bricht gerade der frühe Barock an.
Der ja für was ganz anderes steht.
Für drastischen Realismus. Für Schweiß, Schmutz und extreme Lichtkontraste. Denken Sie an Caravaggio, der seine Figuren mit einem fast brutalen Scheinwerferlicht aus tiefschwarzen Schatten herausschneidet.
Und wo positioniert sich Fontana in diesem stilistischen Tauziehen?
Sie geht einen brillanten eigenen Weg. Sie verschmilzt diese Welten. Sie übernimmt die Eleganz und die kühle Intellektualität des Manierismus, bringt aber gleichzeitig eine greifbare, reale Körperlichkeit in das Bild. Und ihr Umgang mit dem Licht ist entscheidend.
Es ist ja kein hartes Licht bei ihr.
Überhaupt nicht. Es ist kein brutales, hartes Dramalicht wie bei Caravaggio. Es ist vielmehr wie ein warmes, weiches Lampenlicht. Es umschmeichelt Minervas Körper, es hebt die Texturen hervor, das seidige Schimmern des Kleides, das raue, kalte Metall des Helms auf dem Boden. Und das alles, ohne die Szene zu überstrahlen.
Durch dieses gezielte Licht wird das Umkleiden zu einer fast magischen Handlung.
Ja, es wirkt wie ein Ritual.
Was bedeutet das alles für uns? Dieses Kleid, das sie da anlegt, wenn wir das Ganze mal nicht nur als schönen Stoff betrachten, sondern als Metapher. Was erzählt uns diese Garderobe? Eine Göttin legt ihre kriegerischen Waffen ab und hüllt sich in ein extrem aufwendiges, schweres Gewand. Wir müssen uns ja bewusst machen, dass höfische Kleidung für Frauen im 17. Jahrhundert alles andere als bequem war.
Oh ja, das war eine absolute Tortur teilweise.
Das waren physische Einschränkungen, das war Gewicht, das waren enge Korsetts.
Ganz genau. Und deshalb ist die Kleidung hier der eigentliche Bedeutungsträger. Das Kleid steht in der damaligen Zeit unmissverständlich für Zivilisation, für den Hof, für Etikette und vor allem für eine stark reglementierte weibliche Rolle. Die Gesellschaft gibt vor, wie sich eine Frau zu kleiden und zu verhalten hat, wie sehr sie sich buchstäblich einschnüren lassen muss.
Und die Waffen auf dem Boden?
Die Speere, der Schild, die stehen für Handlungsfähigkeit, für offene, brachiale Macht, für Dominanz. Und das war eine absolut männlich kodierte Welt. Indem Fontana Minerva genau in diesem Dazwischen malt, stellt uns das Bild eine hochbrisante Frage: Wer darf eigentlich was wann sein? Sind diese gesellschaftlichen Rollen starr und in Stein gemeißelt oder können sie gewechselt werden?
Meistens wird dieses Bild ja so interpretiert, dass Minerva sich hier entwaffnet, dass sie ihre Stärke abgibt, um sich in die weibliche passive Rolle zu fügen. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre und wenn ich sehe, wie selbstbewusst Fontana dieses Bild gemalt hat, drängt sich mir ein ganz anderer Gedanke auf. Was ist, wenn Minerva hier gar nicht schwächer wird?
Das ist eine fantastische Beobachtung und eine weitaus treffendere Lesart. Minerva wird hier nicht entwaffnet. Sie rüstet lediglich um.
Sie rüstet um.
Sie wechselt das Schlachtfeld. Sie verlässt das blutige Feld des Krieges und betritt das gesellschaftliche, politische Parkett. Sie tauscht den harten, metallenen Muskelpanzer gegen einen weichen, aber nicht minder wehrhaften Panzer aus Seide und Brokat. Das Kleid selbst wird zu ihrer neuen Rüstung für eine neue Umgebung.
Die Macht verschwindet also nicht.
Nein, die Macht und die Autorität, die sie besitzt, verschwinden nicht plötzlich, nur weil sie sich in eine gesellschaftlich akzeptierte feminine Form kleidet. Ihre Macht ändert lediglich ihre Sprache. Sie agiert im Kleid subtiler, angepasster, aber im Kern genauso strategisch und weise wie auf dem Schlachtfeld.
Ein Panzer aus Seide. Das macht die gesellschaftlichen Zwänge der damaligen Zeit plötzlich so greifbar. Und wenn wir das weiterspinnen, könnte das eigentlich auch eine ganz bewusste, versteckte Botschaft von Lavinia Fontana über sich selbst sein.
Wie meinen Sie das?
Naja, so nach dem Motto, ihr denkt, ich füge mich euren Regeln, aber eigentlich erober ich gerade euren Raum. Ist dieses Bild am Ende ein heimliches Selbstporträt ihrer eigenen inneren Haltung?
Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Lavinia Fontana war eine Frau, die massiv in eine von Männern dominierte Sphäre eingedrungen ist. Sie musste sich anpassen, sie musste sich formell den höfischen und akademischen Regeln unterwerfen, quasi ihr eigenes gesellschaftliches Korsett tragen.
Aber sie nutzte diese Anpassung als Strategie.
Richtig. Sie tarnt ihre Grenzüberschreitung, ihren Tabubruch des Akts, als mythologische Tugendallegorie. Sie nutzt die Maske der Minerva, um ihre eigene intellektuelle Überlegenheit zu behaupten. Sie lächelt quasi durch die Leinwand hindurch und beweist der Welt: Ich besitze die Weisheit und die Fähigkeiten, von denen ihr glaubt, dass sie mir als Frau gar nicht zustehen.
Das verleiht dem Bild eine solche emotionale Tiefe. Es ist nicht nur ein meisterhaftes Gemälde, es ist ein Überlebenswerkzeug, eine strategische Meisterleistung. Und wir dürfen ja den historischen Kontext nicht vergessen, den Sie vorhin skizziert haben. Europa war zu dieser Zeit, Anfang des 17. Jahrhunderts, ein absolutes Pulverfass.
Ja, die politischen Spannungen waren enorm.
Der 30-jährige Krieg warf seine dunklen Schatten bereits voraus. Und in genau diese aggressive, aufgerüstete Zeit hinein malt sie ein Bild über die Göttin der Kriegsführung, die ihre Waffen ablegt.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, ist das die letzte hochpolitische Ebene dieses Werks. In einer Zeit, in der Macht fast ausschließlich über Gewalt, Rüstung und Waffen definiert wurde, setzt Fontana einen Kontrapunkt. Sie zeigt uns, dass wahre Weisheit, und Minerva ist nun mal die Instanz der Weisheit, nicht bedeutet, permanent und bis an die Zähne bewaffnet zu sein.
Sondern wahre Stärke zeigt sich auch in der Fähigkeit, die Waffen ganz bewusst ablegen zu können.
Es ist ein Plädoyer für strategische Klugheit ohne Blutrausch. Eine gezähmte, zivilisierte Form der Macht.
Wenn wir diese Gedanken jetzt aus dem Jahr 1613 heraus in unsere Gegenwart holen, ist das unfassbar aktuell. Wir diskutieren doch heute permanent über genau diese Themen. Es geht um Blickregime, wer darf wen ansehen, wer darf wen wie darstellen. Es geht um Rollenwechsel und unsere Identitäten in der Öffentlichkeit.
Es geht um die verschiedenen Masken, die wir tragen.
Genau. Minerva, die ihre Rüstung wechselt, um auf einem anderen Parkett zu agieren, ist im Grunde die barocke Vorwegnahme unseres modernen Lebens. Wir wechseln doch heute auch ständig unsere Rüstungen. Wir legen die professionelle Rüstung im Büro ab und schlüpfen in die private Rolle. Wir kuratieren unsere Identitäten auf verschiedenen digitalen Plattformen. Minerva macht genau das. Sie passt ihr Profil an die Anforderungen des Raumes an.
Absolut. Fontana hat die komplexe Frage nach der Konstruktion von Identität und öffentlicher Wahrnehmung um Jahrhunderte vorweggenommen. Sie verdeutlicht uns, dass Identität und Macht keine in Stein gemeißelten starren Zustände sind, sondern ein ständiger Prozess der Verwandlung. Man muss wissen, wann man welche Rolle spielt, ohne seinen Kern zu verlieren.
Das bringt uns ans Ende unserer heutigen Betrachtung. Lassen Sie uns das kurz bündeln. Wir haben in dieser Schule des Sehens erlebt, wie Lavinia Fontana einen intimen Moment des Umkleidens nutzt, um die Regeln der Kunstgeschichte zu sprengen.
Ein meisterhafter Tabubruch.
Sie hat eine scheinbar wehrlose, nackte Figur erschaffen, die in Wahrheit intellektuell bis an die Zähne bewaffnet ist. Sie hat einen mächtigen Kardinal bedient und ihn gleichzeitig in seine Schranken gewiesen. Und sie hat uns gezeigt, dass Macht sich verwandeln kann. Von kühlem Eisen zu fließender Seide.
Und genau an diesem Punkt möchte ich Ihnen, die Sie uns heute zugehört haben, einen Gedanken mitgeben, der weit über die Leinwand hinausgeht. Wir haben intensiv darüber gesprochen, dass Minerva die unglaubliche Weisheit besitzt, ihre Waffen abzulegen und diesen unsicheren, verletzlichen Zwischenzustand auszuhalten, bevor sie eine neue Rüstung aus Stoff anlegt.
Ein sehr starkes Bild.
Wenn Sie jetzt gleich wieder in Ihren Alltag zurückkehren, fragen Sie sich doch einmal, was sind eigentlich die unsichtbaren Waffen und Rüstungen, die wir uns jeden Tag anlegen? Die Panzer aus Zynismus, aus ständiger Erreichbarkeit, aus beruflicher Härte, die wir tragen, um uns im modernen Leben zu behaupten. Und besitzen wir eigentlich noch die Weisheit und vor allem den Mut, diese Rüstungen auch mal ganz bewusst fallen zu lassen und diesen Moment der eigenen Verletzlichkeit einfach nur auszuhalten?
Eine wunderbar provokante Frage zum Abschluss, die uns sicher noch durch den Tag begleiten wird. Wir hoffen, wir konnten dieses Meisterwerk in Ihren Gedanken lebendig werden lassen und Ihnen zeigen, wie viel Kraft in scheinbarer Verletzlichkeit stecken kann. Wir danken Ihnen fürs Zuhören, fürs Mitdenken und für diese gemeinsame Schule des Sehens.
Es war mir eine Freude.
Und das Schöne ist, das war erst der Auftakt. In der nächsten Ausgabe unserer neuen Reihe widmen wir uns der nächsten genialen Künstlerin, die mit unglaublichem Talent die Grenzen ihrer Zeit verschoben hat. Bis dahin bleiben Sie neugierig, bewahren Sie sich Ihren offenen Blick und auf ganz bald.
Das war
Deep Dive Art,
dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.